Missionar Markus Neitzel vom 16.08.2015, Thema Unerhörtes oder unerhörtes Gebet.
Gebet. Gebet für Menschen, die verloren gehen. In unserer Geschichte sehen wir, dass Gott dem Abraham klar gemacht hat, was er tun will. Abraham betet für Sodom und Gomorra. Gebet für Verlorene, für Menschen, die ohne ihn verloren gehen. Er kann sich mitteilen und er will sich mitteilen, warum. Er sagt uns das, damit wir für diese Menschen eintreten, für sie beten. Jetzt ist etwas ganz Besonderes, das Gebet, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder Gott noch nicht kennen. Gott in seiner Souveränität, er tut ja eh, was er will. Sein Plan erfüllt sich ja sowieso. Da brauchen wir ja gar nicht mehr zu beten. Wenn eh sein Plan sich erfüllt. Und jetzt passiert etwas, dass Gott sich durch Gebet der Menschen erweichen lässt, gnädig ist. Er will gnädig sein, aber er will gebeten sein. Und das ist ein Geheimnis. Auf der einen Seite, sein Plan erfüllt sich, er ist souverän, aber auf der anderen Seite sind wir gefragt zu beten, um zu sagen, Herr, erbarme dich. Denn das, diese Gnade, dieses Gnädigsein, dieses Erbarmen in seinem Herzen, das zeichnet ihn aus. Er lässt sich in seiner Gerechtigkeit erweichen. Er will gnädig sein, aber er will gebeten sein. Ich denke, das können wir lernen für unser Gebetsleben, dass wir eintreten für Sodom und Gomorra. Das mag die Stadt sein, die in der Nähe ist. Es mag ein Mausklick entfernt sein, Sodom und Gomorra. Ja, ehrlich gesagt, vielleicht ist sogar hier der Ort nicht besser als Sodom und Gomorra. Vielleicht laufen hier genau dieselben Dinge ab wie damals, als die wir hier gelesen haben. Und umso wichtiger ist es, dass wir einstehen für den Ort, für den, wo wir leben, dass wir einstehen für die Menschen, dass wir Gott um Gnade bitten dafür. Wo die Menschen einstehen für ihn, da lässt sich Gott erweichen, gnädig, zeigt sich als gnädiger Gott. Ich habe dieses Gebet für die Verlorenen, dieses unerhörtes Gebet oder unerhörtes Gebet. Also ein bisschen unerhört ist es ja schon, aber auf der anderen Seite vielleicht doch auch unerhört, ich weiß es nicht. Das erste ist, der Gerechte leidet mit den Ungerechten. Was ist denn der Inhalt des Gebets Abrahams? Er sagt, lass doch nicht die Gläubigen das auslöffeln, was die anderen eingebrockt haben, sondern sieh es doch differenziert an. Und trenn das mal schön säuberlich. Genau wie die Jünger Jesu auch manchmal gefragt haben, wir müssen das doch getrennt sehen. Der ist hier blind geboren, der muss doch gesündigt haben. Oder, ja, die haben vielleicht die Eltern schon gesündigt, dass das einfach weitergegeben wurde. Jesus sagt nein, gar nicht. Das ist gar nicht der Punkt. Alle brauchen Umkehr, alle brauchen Buße, müssen Buße tun. Und das Zweite, was wir verstehen müssen, dass in der Bibel sehr oft im Kollektiv, im Clan gedacht wird, in der Gruppe gedacht wird. Wenn man das versteht, dann weiß man auch im Alten Testament, warum, wenn einer als Clanführer gesündigt hatte, nachher der ganze Clan bestraft wurde. Weil die Menschen nicht einzeln gesehen wurden, sondern als Gruppe. Ist bis heute so in Israel, wenn ein Terrorist, so mit dem Gürtel und so sich in die Luft sprengt, dann kommt die israelische Armee und macht das Haus der Familie platt. Ja? Wohl die Familie war es nicht, es war ja nur der Sohn oder die Tochter. Aber man denkt in Clans, nicht einzeln, wie wir das tun. Und so sehen wir dieses subjektive, dieses einzelne Denken im Gegensatz zu dem Gruppendenken, das auch damals geherrscht hat und heute noch in vielen Ländern der Erde herrscht. Es ist uns aufgefallen in Japan, da wurde einer, ein Verbrecher, gesucht wegen irgendeinem Einbruch oder Überfall. Und dann hat man gleich die Adresse von ihm und seinen Eltern und von der Familie auch am Fernsehen preisgegeben. Das ist in einer schamorientierten Kultur, gehört das dazu, dass man als Gruppe denkt und nicht als Individuum, als Einzelner. Abraham geht es eigentlich nicht darum, um dieses Sieben, um es herauslesen, zu sagen, hier guck, sondern er will sagen, guck mal, wenn es da 50 Leute sind, dann hab doch Erbarmen. Und er appelliert an Gottes Herz, dass er eben keine Kollektivstrafe gibt für alle. Interessant, dass im Neuen Testament auch hier ein Licht drauf fällt, in dem der Petrus schreibt, Gott hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten, mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und hören, und seine gerechte Seele wurde von Tag zu Tag gequält durch ihre bösen Werke. Der gerechte Lot war mitten in diesem Sodom drin. Petrus hat das gut ausgedrückt, was in diesem Mann vor sich ging. Vielleicht auch, wie es uns ergeht in unserer Gesellschaft, wenn wir sehen, was um uns herabgeht. Familien kaputt gehen, wie Dinge auseinanderlaufen. Ist das nicht auch ein Stück weit unsere Erfahrung? Übrigens, 2. Petrus 2, 7 steht diese Stelle, wer es nachlesen möchte. Ganz ehrlich, als ich nachgelesen habe und gesehen habe, der gerechte Lot, da habe ich in mir, ganz ehrlich, so ein bisschen Ärger aufkommen gespürt. Der gerechte Lot, das war doch der, als Abraham ihm gesagt hat, lass uns auseinandergehen, du kannst wählen, wohin du willst, der gesagt hat, ich wähle dieses schöne, wunderbare Land, Sodom, Gomorra, da hat alles geblüht. Und der Abraham musste im Steinigen leben. Das war seine Wahl. Aber könnte es sein, dass er gar nicht wusste, was da abging? Dass er gar nicht wusste, was in Sodom und Gomorra abging? Sondern dass er nur gedacht hat, schönes, wunderbares Land. Und das Zweite, was mir dann auch hochgekocht ist, wenn wir weiterlesen, unseren Text, gleich die nächsten Verse, da heißt es, die werden gerettet, ja, er und seine zwei Töchter, die Frau dreht sich ja um und wird auch getötet, Lots Frau, aber er mit seinen zwei Töchtern wird gerettet und was wird er? Er wird Winzer, baut sich einen schönen, wunderbaren Weinberg. Und dann hat er mit seinen zwei Töchtern Kinder gezeugt. Und das nennt die Bibel der gerechte Lot. Hallo? Aber ich musste mich besinnen und sagen, die Gerechtigkeit, unsere Gerechtigkeit kommt nicht aus unseren Taten, aus den guten Taten oder den bösen Taten. Unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist die Beziehung zu ihm. Da musste ich wieder neu sagen, auch ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen, wie damals der Lot auch. Die Gerechtigkeit Gottes ist keine Werksgerechtigkeit, sondern Eigentlich sind wir mangeln alle des Ruhms, den wir vor ihm haben sollten. Und in Römer 9 heißt, dass wir nicht richten sollen. Oder in Evangelien, dass wir nicht richten sollen, damit wir auch nicht gerichtet werden. Wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Römer 9. Abraham wollte nicht mit Gott rechten. Er bat um Gnade. Und er bat in seinem Gebet, Gott, wenn es 50 sind. Gott, wenn es 45 sind. Gott, wenn es 40 sind, 30, 20 und dann 10. 10 müssen es doch eigentlich sein. Gott, wenn es 10 sind, dann lass doch dieses Gericht an ihnen vorbeigehen. Und Gott gibt ein Versprechen, Vers 32 lesen wir, ich will sie nicht verderben, um der 10 willen, die in Sodom sind. Was für ein Wort. Gott hält sein Gericht zurück, weil es 10 Gläubige gibt, die an diesem Ort sind. Also dachte jedenfalls der Abraham. Vielleicht wusste Gott, ich weiß nicht, ob Gott wusste, wahrscheinlich wusste er, dass es keine 10 Gläubige gibt, da 10 Gerechten gibt. Aber könnte es sein, dass wenn nur einige Gläubige an einem Ort sind, dass Gottes Gericht zurückgehalten wird? Könnte es sein, dass es einen Unterschied ausmacht, ob an dem Ort Menschen, Gläubige, die an Gott glauben, da sind oder nicht, dass es den ganzen Ort zum Segen gedeiht? Abraham lag Gott in den Ohren. Und da ist er im Gebet einfach vorbildlich für uns. Da können wir viel von ihm lernen. Ihn hat das Schicksal von Sodom und Gomorra nicht kalt gelassen. Er wollte, dass sie gerettet werden. Abraham bittet Gott, dass die Stadt durch die Gerechten, dass diese Gerechten dieser Stadt zur Rettung dienen sollen. Er kennt Gottes Herz. Und er weiß, er ist ein gerechter Richter auf der einen Seite, aber auch ein Erbarmen, der Menschen retten möchte. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod der Gottlosen, spricht der Herr, Hesekiel 1,8 oder 18. So auch hier. Gott hätte Abraham ja gar nichts zu sagen brauchen. Er wollte es ihm sagen. Er wollte sein Herz weitergeben, damit Abraham eintritt für diese Menschen. Er selber war ja auch schon eingetreten für Sodom und Gomorra. Und zwar waren die 4 feindlichen Könige aufgestanden, einen Aufstand gemacht gegen die 5 Könige der Städte Sodom, Gomorra und wie die alle dazu, was noch dazu gehörte. Und die haben sie besiegt und haben sie weggeführt als Sklaven und die Beute mitgenommen, verschleppt. Auch Lot und seine Familie wurde verschleppt. Und dann hat sich Abraham aufgemacht und gesagt, ich jage ihnen nach, ist ihnen hinterher und hat Lot und seine Familie befreit, aber auch die ganze Stadt, die ganzen Städte. Also er hat es nicht nur für sie gebetet, er hat sich auch eingesetzt für diese Städte. Abraham, der für Gerechtigkeit sorgt, ein Abraham, der sich auch um Sodom und Gomorra sorgt, auch um ihren geistlichen Zustand, nicht das Äußere. Wie damals Jesus einmal geweint hat über Jerusalem, wie sie nicht, das heißt, aus dem griechischen Grundtext übersetzt, die Eingeweide drehten sich um. So hat er die Städte bedauert, die ohne ihn oder ohne Gott verloren gehen. Abraham konnte durch sein Gebet die Städte nicht retten. Wer gerettet wurde, das war Lot, seine Frau und die Töchter. Und die Engel hatten alle Hände voll zu tun. Und letztendlich ist die Frau unterwegs, doch hat sie sich umgedreht und geguckt nach ihm, nach dem, was sie zurücklassen musste. Vielleicht war es auch nur neugierig, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat es nur Lot und seine Kinder, seine Töchter geschafft. Ein Gerechter wurde gerettet. Eigentlich hätte er mit der Stadt untergehen sollen. Denn Gott hat ja gesagt, ich werde diese Stadt vernichten und alles, was drin ist. Das heutige Sodom, das ist, man sagt, das ist der Tote Meer. Ja? Also das ist der Ort, wo das früher war. Gott hat sein Gericht zurückgehalten, hat gesagt, ich werde diesen einen, der gerecht ist, retten, nur diese Familie retten. Und ich kann nichts tun, bevor ihr nicht raus seid, weil er das versprochen hat. Und ist es nicht so, dass es auch bei Jesus so war, dass er, der eine für uns, eingesetzt wurde? Es heißt, wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt kam, so kam durch einen Menschen, Jesus Christus, auch die Rettung in diese Welt. Darum geht es, um diesen Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist und uns die Errettung geschenkt hat. Durch ihn sind wir gerecht, begnadigt. Einer ist Gott genug, das war dieser Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Wenn wir in ihm sind, in diesem Jesus sind und ihm leben, dann gehören wir dazu, dann werden wir gerettet. Wie wir aus diesem Beispiel sehen, es waren wirklich keine 10 Gerechten damals da. Sodom wurde vernichtet, ist heute das Tote Meer. Aber Lot wurde gerettet. Die Engel hatten 4 Hände frei. Alle Hände voll zu tun, die 4 Menschen zu retten. Abraham sah von Weitem, was alles vor sich ging. Und ich bezweifle, das ist meine Vorstellung, dass er gewusst hat, dass der Lot gerettet werden wird. In seinem Denken hat er gedacht, jetzt wird die Stadt vernichtet und alle, die drin sind. Also das ist meine Vorstellung davon, weil keine 10 Gerechten gefunden wurden. Könnte es gewesen sein, dass er gedacht hat, sein Gebet wäre unerhört geblieben? Könnte es sein, dass er gedacht hat, oh, hat nichts genützt? Vielleicht ist unser unerhörtes Gebet manchmal ein unerhörtes Gebet. Und erst im Nachhinein merken wir, wie Gott trotzdem unsere Gebete erhört hat. Also könnte ich mir bei Abraham gut vorstellen. Gottes Barmherzigkeit ist letztendlich größer als alles andere. Deshalb ist es auch für mich wichtig, dran zu bleiben am Gebet. Dran zu bleiben, zu sagen, ja, auch wirklich im Glauben, auch mutig, um Dinge zu beten, dass sich etwas verändert, dass Gott sich als gnädig zeigt. Und auf der anderen Seite auch, dann auch sagen, auch wenn es unerhört, anscheinend unerhört geblieben ist, zu sagen, und du sitzt doch im Regiment und hilfst auf deine Art und Weise, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Ich möchte euch Mut machen, für Menschen zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Wir haben vorhin einige Asiaten gesehen, aber auch für Leute aus eurer Nachbarschaft, aus eurem Ort. Darum geht es, dass wir eintreten wie Abraham für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Ich möchte beten. Lieber Jesus Christus, ich möchte ganz herzlich danken, dass wir einfach auch aus dem Alten Testament lernen können, dass wir sehen, um was es eigentlich geht. Dass wir eintreten für Menschen, die dich noch nicht kennen. Dass wir traurig sind darüber, dass sie ohne dich verloren gehen. Schenk uns dieses Herz, das du auch gezeigt hast, als du vor 2000 Jahren auf dieser Erde warst und über Israel und über Jerusalem geweint hast. Herr, wir wollen einfach treu werden, auch für diese Menschen zu beten, die du um uns herum gestellt hast und ans Herz gelegt hast. Sei es Menschen, die hier sind und hier wohnen, oder sei es Menschen, die aus fremden Ländern kommen, hierher kommen und die Möglichkeit haben, auch hier dich zu finden.